Beim Schach kommen sie nicht wirklich aus dem Quark.
Wieder kein Sieger zwischen Carlsen und Nepo.
Nee, fünftes Duell, fünftes Remis, 43 Züge hat das auch noch gedauert.
Ach du großer Gott, da erübrigt sich jeder weitere Kommentar, ist für Nicht-Experten wohl eher weniger interessant, passt zum heutigen internationalen Tag der Modelleisenbahn. Apropos, womit langweilen wir unsere Hörerinnen und Hörer denn heute?
Ne, wir langweilen natürlich niemanden, denn wir haben auch an diesem Donnerstag, ne, die sportlichen Themen für den Tagesstart.
Ja, selbstverständlich. Wir denken wehmütig zurück an den guten alten Davis Cup aus Gründen.
BVB-Stadionsprecher Norbert Dickel, der bringt uns gleich mit ein paar Spitzen gegen den FC Bayern schon zwei Tage vor dem großen Duell in Spitzenspiellaune.
Ach so, ist richtig. Tag der Modelleisenbahn. Was hat Norbert Dickel und die Deutsche Bahn gemeinsam? Große Klappe, nichts dahinter. Oder erst mal liefern. Naja, gucken wir gleich mal, ja. Wir schauen uns die neue für zwei Rennen aus dem Boden gestampfte Formel-1-Strecke in Jeddah an und rechnen vor, wie Max Verstappen schon am Sonntag dort den Titel einfahren könnte.
Ja, dazu gibt's wie immer Top und Flop des Tages und wir blicken in der Sportgeschichte zurück auf den letzten internationalen Titelgewinn von Borussia Dortmund. Damals haben wir auch noch in den Füßen gehabt.
Ja, ist böse. Ja, das stimmt allerdings. Guten Morgen also damit zu Stand jetzt im ersten Sportpodcast des Tages, unterstützt vom Sportinformationsdienst SID. Ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus. Herzlich willkommen. Gleich geht's bei uns los.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt
die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Stand jetzt
aktuell.
Malte, lass uns nochmal über diesen ersten Halbfinaleinzug im Davis Cup des deutschen Teams seit 14 Jahren sprechen. Über diese beeindruckenden Siege gegen die eigentlich favorisierten Serben und gegen die Briten. Ist die Mannschaft ja ohne Alexander Zverev das überhaupt gepackt hat. Also das war richtig top, muss man sagen.
Ja, das war es wirklich. Ich habe gestern, nachdem uns Marcel Meinert ja diese fantastische Leistung der deutschen Mannschaft hier in der Sendung nochmal analysiert hat und ja auch diesen neuen Modus kritisiert hat, da habe ich nochmal lange über diesen Davis Cup jetzt nachgedacht. Ich bin so ein bisschen wehmütig geworden, habe mich erinnert an die alten Zeiten damals als Kind. Ja, alte Männer erzählen wieder vom Krieg, aber was wären das nach dem alten Format für geile Spiele gewesen gegen Serbien und gegen Großbritannien und auch gegen Österreich, so. Ohne Corona natürlich und dann vor Zuschauern, ne? Aber dann noch in London in der vollen O2 oder in der Frankfurter Festhalle wie früher oder Münchner Olympiahalle brechend voll. Das hätte eine Sternstunde wie damals mit Becker und Stich werden können. Aber so auf neutralem Boden in Innsbruck, irgendwie ist das schade.
Ja, also Malte, du weißt, ja, ich will ja jetzt nicht protzen, aber du weißt, nicht nur Nationalmannschaft im Fußball, ich bin auch beim Davis Cup der Sprecher und ich bekomme das ja hautnah mit. Und wenn du mal überlegst, beim letzten Spiel, das zu Hause stattgefunden hat, ist leider wirklich ganz, ganz lange her, es war kurz vor Corona, das war in Düsseldorf, da waren da 4000 Menschen in der Halle. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Früher hatte man die großen Hallen gefüllt, da war das ein Happening, da hatte Tennis auch noch einen anderen Stellenwert und jetzt mit Alexander Zverev könnte ja sowas vielleicht ja auch wieder ein bisschen aufkommen, aber das ist einfach nicht mehr so. Der Davis Cup hat nicht mehr diesen Stellenwert. Das ist schade und wie Marcel gestern gesagt hat, der Rahmen dieses neuen Davis Cups, das ist ja auch so dieser Zankapfel auch für Alexander Zverev, das ist diesem Ereignis eigentlich nicht angemessen. Selbst wenn da Zuschauer zugelassen wären bei Partien ohne Beteiligung der Gastgeber, ist die Stimmung arg überschaubar. Das konnte man ja auch in Madrid und Turin jüngst jetzt sehen. Alles, was den Davis Cup einzigartig gemacht hat. Diese großen Matches, übrigens auch 5-Satz-Matches mit Tiebreaks, unendlich lange. Es ist einfach weg. Das hat man wirklich, den hat man wegrationalisiert.
Ja, wirklich schade. Damals Hartford, 1987, dieses Abstiegsspiel. Da wird sich keiner unserer Hörer oder fast keiner der Hörerinnen daran erinnern. Aber das war richtiges Feeling. Das war heftig mit Becker und über Stunden, 6 Stunden, keine Ahnung, wie lange der da gegen McEnroe auf dem Feld stand. Es war episch und es war einfach nur noch geil. Aber Jetzt muss man ja sagen, für die aktuelle deutsche Mannschaft ist das neue Format schon auch gut, würde Jogi sagen. Denn ob die im alten Format so weit gekommen wäre, ist natürlich auch schwer zu sagen. Aber diese 3 Matches im Best-of-3-Modus, das kommt natürlich nominell schwächeren Teams sportlich dann schon etwas entgegen. Und dass diesem Doppel jetzt so eine hohe Bedeutung beikommt, war ja früher am Samstag gespielt worden, aber es gab ja auch 4 Einzel. Jetzt ist es aber 1 von 3 Matches, was wirklich zählt. Also es hat eine höhere Bedeutung als früher. Das war ja dann für die deutsche Mannschaft ein Grundpfeiler für den Halbfinaleinzug und ist seit Jahren ja auch eine deutsche Stärke und die kommt jetzt richtig zum Tragen dadurch.
Absolut, absolut. Ich meine, Gramitz-Wies, na, jetzt ist es Pütz, aber super. Also da muss man sagen, und ganz ehrlich, für den Zuschauer in der Halle, wenn dann Zuschauer dabei sind, ist Doppel natürlich auch perfekt zum Angucken. Ja, das ist ein super, super schön. Ich habe selbst gerne Doppel gespielt und habe dem immer großes Interesse auch beim Davis Cup beigemessen und da gab es ja auch tolle Partien mit tollen, ich meine, Erik Jehlen, ja, das ist eine Leuchtgestalt, sagen wir mal, im Doppel. Gab's im Einzel ja in der Form so nicht. Also da sind auch Leute daraus erwachsen und das war wirklich Team-Building und eine Team-Geschichte und das ist es ja heute auch wieder. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen aus dem Sattel gehe, aber der Davis Cup liegt mir am Herzen. Das ist einfach eigentlich ein toller Wettbewerb, aber er ist jetzt, dieser Wettbewerb ist jetzt seelenlos und Besserung ist ja auch nicht in Sicht. Und ich habe Angst, dass es eher noch schlimmer wird, denn am Sonntag wird der Gastgeber für die kommenden Jahre präsentiert. Gerüchten zufolge soll es Abu Dhabi werden. Sportlich werden ja auch dort Glanzleistungen möglich sein, das denke ich schon. Aber diese unvergesslichen Sternstunden, die werden wir, glaube ich, vermissen. Aber letzter Satz dazu. Ich hoffe, dass die deutsche Mannschaft, wenn die das Finale jetzt gespielt haben, wie auch immer es ausgeht, dann wenigstens in der Quali ein Heimspiel haben und wir dann endlich den Davis Cup, wenigstens die Qualifikationsrunde in Deutschland genießen können. Ich würde mich freuen, es wäre so schön.
Top und Flop.
Top des Tages sind die Radsportler Toni Martin und Lisa Brennauer, denn die wurden bei der Leserwahl der Fachmagazine Radsport und Rennrad zu Deutschlands Radsportlern des Jahres gewählt. Toni Martin zum Abschluss der langen und erfolgreichen Karriere und Lisa Brennauer nach einer überragenden Saison mit Triumphen unter anderem bei der Weltmeisterschaft und auch bei Olympia.
Ach komm, wir gehen aufs Jahresende zu, da stehen ja Sportler-Ehrungen sowieso ohne Ende an, dann lass uns heute einfach mal einen zweiten Top noch nehmen statt eines Flops. Nehmen wir die beiden neuen Weltleichtathleten Carsten Warholm und Elaine Thompson-Herah noch dazu. Warholm, der verbesserte in Tokio seinen eigenen Weltrekord über die 400 Meter Hürden und gewann Gold. Thompson-Herah, die holte über 100 Meter, 200 Meter und mit der Staffel ebenfalls jeweils Gold.
Stand jetzt aktuell.
Das Topspiel der Bundesliga am Samstag wirft seine Schatten voraus. Tabellenführer Bayern reist zum engsten Verfolger Borussia Dortmund. Der ist nur einen Punkt entfernt, könnte bei einem Heimsieg an den Bayern vorbeiziehen.
Und im Podcast Sprenger spricht Media and Sports hat Dortmunds Legende Norbert Dickel vor dem Duell mit Moderator Christian Sprenger über das Derby gesprochen, über die Ausgangsposition, über die beiden vermeintlich entscheidenden Akteure natürlich auch. Und er hat ein bisschen in Richtung München gestichelt.
Es treffen zwei Teams aufeinander. Der erfolgreichste deutsche Club spielt gegen meinen Herzensclub. Die einen haben 2G, die anderen haben 2K. Einmal gibt's Corona, dann gibt's Kimmich und Katar.
Ah, ganz schön die Klappe aufgerissen, der Liebe. Man weiß ja noch gar nicht, ob da überhaupt im Stadion was ist. Wir haben jetzt gerade gehört, Borussia Dortmund hat sozusagen die Tickets storniert. Also die Fans könnten möglicherweise, ob 2G oder 2K, auch fehlen. Aber es gibt eben nicht nur Kimmich und Katar, sondern auch Haaland und Lewandowski. Dickel kennt beide sehr, sehr gut und macht Lewandowski auch ein Kompliment. Aber naja, ein leicht vergiftetes eben.
Einzigartiger Fußballer, auch sicherlich der mitbeste Stürmer, den es auf der Welt im Moment gibt. Ich finde nicht in allen Phasen des Spiels, dass er sich gut verhält. Er hat es nicht nötig, sich fallen zu lassen. Er ist nicht nötig, so rumzumosern. Und ist einfach so ein klasse Spieler. Er sollte einfach das machen, was er kann, Fußball spielen und alles andere sein lassen.
So wie Erling Haaland, meint Dickel. Bei dem fällt Dickels Lot mich ohne Einschränkung aus.
Erling Haaland, der ist oft dort, wo andere noch hinlaufen müssen. Das ist das Gute. Und wenn er einfach mal ein bisschen weit weg ist, dann gibt's einen Kung-Fu-Sprung und dann ist der Ball im Tor. Das ist das Besondere. Er ist ein außergewöhnlicher Fußballer, ein außergewöhnlicher Goalgetter und macht einfach Freude, dazu zu schauen.
Ja, klar. Wo liegen für Dickel noch die Unterschiede zwischen Lewandowski und zwischen Haaland?
Naja, Erling ist, wie alt ist er? 21. Levi 33. Das ist der erste Unterschied. Am Ende ist natürlich Erling ein junger, hungriger, unfassbar ehrgeiziger Fußballer. Ist der erste beim Training, der letzte beim Training. Der ist unfassbar schnell. Der steht morgens auf und will ein Tor machen. Und das sind die Jungs sind nur aus anderem Holz geschnitzt und dann noch die Robustheit einer norwegischen Eiche, einfach sensationell.
Und wie sieht Dickel die Ausgangsposition vor dem großen Duell am Samstag? Wirkt das peinliche Champions League aus vielleicht noch nach aus seiner Sicht?
Na, wir sind ja schon ganz froh, dass es ein Punkt ist und wir spielen zu Hause. Wir sind sicherlich in Lissabon ausgeschieden, sang- und klanglos, so ehrlich muss man sein. Aber wir haben direkt beim nächsten Spiel einfach gezeigt, dass wir das gut weggesteckt haben. Erling Haaland ist wieder dabei. Man hat eine ganz andere Körpersprache gesehen. Das hat mir Spaß und Freude bereitet. Das war einfach gut.
Ja, Erling Haaland gegen die Gegner. Ja, es wird Zeit, dass mal wieder Borussia Dortmund gegen die Gegner spielt. Aber welches Duell zwischen Dortmund und Bayern hat Norbi Dickel Stand jetzt am meisten Freude bereitet?
Naja, genau, natürlich das Pokalendspiel mit 5-2. Das war natürlich 2012 schon sehr schön. Ja, also da war allerdings Levi noch bei uns. Das war schon ein Spiel, was man sicherlich nicht vergisst.
Nee, erinnere ich mich auch noch dran.
Ja, ich war dabei. Ja, ich war dabei. Ist gut. Wenn das Berliner Olympiastadion singt ein Schuss, ein Tor, die Bayern und sich über den Gegner lustig macht. Oh, das tut weh für alle Fans, die auch da waren. Aber es war ein großer Sieg des BVB, muss man sagen.
Und mehr von Norbert Dickel zum großen Duell zu seinem eigenen 60. Geburtstag und über den Ruhestand. Ob er dann irgendwann kommt, hört ihr bei Sprenger spricht, Hashtag Media in Sports auf meinsportpodcast.de oder überall, wo es Podcasts gibt.
Heute in der Sportgeschichte.
Bleiben wir bei Borussia Dortmund. Heute vor 24 Jahren, am 2. Dezember 1997, da krönte Borussia Dortmund eine Traumsaison mit dem Gewinn des Weltpokals. In Tokio gab es einen 2-0-Sieg gegen Copa Libertadores-Sieger Cruzeiro Belo Horizonte.
Naja, auch damals bemühte sich der Fußball schon, andere Märkte zu bedienen. Mit noch geringem Erfolg, muss man sagen. Das Spiel war gut besucht, aber BVB-Verteidiger Martin Kreh fühlte sich im Nationalstadion an ein klassisches Klavierkonzert erinnert. Klar, ist total was anderes als in Dortmund, denn es war so still.
Und die Anreise war auch noch ziemlich mühselig gewesen und außer der Ehre, letztlich den Weltpokal mit nach Hause nehmen zu dürfen, da gab es nicht so viel, gerade mal 500.000 Mark als Siegprämie.
Naja, kein Wunder, dass der Titel in Deutschland nicht sonderlich begehrt war, aber dem BVB drückten noch mehr Probleme, denn in der Bundesliga lief es ein halbes Jahr nach dem Champions-League-Triumph äußerst mittelmäßig.
Ja, aber damit taugte der Titelgewinn immerhin so als Stimmungsaufheller, als kurzzeitiger für die Dortmunder. Zorc und Herrlich, die hatten mit ihren Toren diesen Erfolg möglich gemacht.
Ja, es sollte aber der einzige Höhepunkt der Ära von Nevio Scala als neuen BVB-Trainer werden. Er hielt sich nur eine Saison und verlor mit dem BVB wenige Tage nach der strapaziösen Rückreise in der Bundesliga mit 2-4 beim Tabellenletzten, dem 1. FC Köln.
Und in dem Spiel, da führten nach 17 Minuten die Kölner schon 2-0 gegen den Weltpokalsieger. Ja, schon heftig.
Stand jetzt aktuell.
Und vom Weltpokalsieger zum möglichen Weltmeister. Am Sonntag könnte beim vorletzten Saisonrennen der Formel 1 schon die Entscheidung über die WM nämlich fallen. Gefahren wird in Saudi-Arabien in der Hafenstadt Jeddah.
Auf einem extrem spektakulären Kurs, den haben 1200 Bauarbeiter in nur einem halben Jahr förmlich aus dem Boden gestampft. 37.000 Tonnen Asphalt wurden verbaut, 600 Lichtmasten aufgestellt, 20 Kilometer Stromkabel verlegt.
Ja, und das Fragwürdige an dem ganzen Unterfangen ist, wenn die Formel 1 im Jahr 2023 weiterzieht nach Qiddiya vor die Tore der Hauptstadt Riad, dann wird die Strecke für Motorsport gar nicht mehr genutzt, dann wird sie in das reguläre Straßenverkehrsnetz integriert.
Ja, Geld spielt keine Rolle, aber die Strecke hat's nicht nur finanziell, sondern auch sportlich in sich. Nur die Ardennen-Achterbahn in Spa ist länger nur der Temple of Speed in Monza ist schneller. Die Strecke führt durch 27 flüssige, zumeist schnelle Kurven und der Kurs ist eng. Dicht hinter den Streckenlimits lauern dann schon die Mauern und das bedeutet, grobe Fahrfehler im Rennen dürften eigentlich sofort das Aus bedeuten und Safety-Car-Phasen zieht das wahrscheinlich dann eben auch nach sich. Wollen wir hoffen, dass nichts passiert, aber damit müsste man rechnen.
Das wäre jetzt die schlechteste Entscheidung in der WM, aber die könnte fallen. Wie auch immer, Lewis Hamilton, der hat in Brasilien und Katar ja noch etwas Boden gut gemacht. Trotzdem hat Max Verstappen alles in eigener Hand. 8 Punkte Vorsprung bringt er mit nach Saudi-Arabien. Ja, aber was muss passieren, damit er im Red Bull dann auch zum Titel fährt?
Ja, also da gibt es insgesamt 4 Szenarien. Verstappen wird Weltmeister, wenn er gewinnt, den Extrapunkt für die schnellste Runde holt und Hamilton maximal 6. wird.
Ja, oder wenn Verstappen gewinnt ohne schnellste Rennrunde und Hamilton maximal auf Platz 7 ankommt.
Oder wenn Verstappen 2. wird, den Extrapunkt für die schnellste Runde holt und Hamilton maximal 10. wird. Oder wenn Verstappen 2. ohne schnellste Rennrunde wird und Hamilton ohne Punkte bleibt.
Habt ihr alles kapiert? Wir fragen das morgen nochmal ab. Aber wenn ihr noch Fragen habt, dann hört einfach rein bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast hier bei uns auf meinsportpodcast.de oder einfach überall, wo es Podcasts gibt. Da erklären euch Kevin Scheuren und seine Kollegen das alles auch nochmal ganz genau, ganz ausführlich und ja, etwas länger, als wir uns dafür Zeit genommen haben.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Für die deutschen Handballerinnen beginnt heute in Liria in der Provinz Valencia in Spanien. Die Handball-WM im ersten Gruppenspiel ist die Auswahl von Bundestrainer Henk Gröner gegen Tschechien ab 18 Uhr heute in der Favoritenrolle.
Ja, und dann startet der 2. Biathlon-Weltcup im schwedischen Östersund und da wollen die deutschen Top-Athleten und Athletinnen wieder angreifen bei den Sprints der Frauen um 13:45 und bei den Männern dann ab 16:30. Beste deutsche Platzierung stand jetzt, war Denise Herrmann als 3. im Einzel.
Und darüber halten euch dann auch die Kollegen vom Sportradio Deutschland ganz aktuell auf dem Laufenden. Alle 15 Minuten haben die frische News für euch und ganz viele Experten aus dem meinsportpodcast.de Universum hört ihr da auch im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder einfach über DAB+.
Und wir sind morgen früh wieder für euch da. 7.07 Uhr ist für uns Stichtag. Da stecken wir unsere Arbeitskarte dann in unsere Stechuhr und freuen uns auf euch im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Da haben wir Sport für die Ohren rund um die Uhr für euch. Klickt euch auch mal außerhalb der Sendezeiten von uns, beziehungsweise wir sind ja immer abrufbar, aber klickt euch einfach nochmal weiter. Nicht nur auf Stand jetzt gucken, nochmal den ein oder anderen Podcast links und rechts mal reinhören, das ist bestimmt irgendwas für euch mit dabei. Macht euch mal ein bisschen schlau da bei uns. Hört euch ein bisschen rein. Wir sagen bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.